Also es gibt ein Zusammenspiel aus verschiedenen Nebenwirkungen, die häufig dann zu einer sehr starken Reduktion der Energie- und der Proteinzufuhr führen und somit das Risiko für eine Mangelernährung erhöhen. Und wenn dann die verschiedenen Symptome, die wir eben uns schon mal angeschaut haben, wenn die dann vorliegen, kann das natürlich eine ganz schöne Herausforderung sein.
Diese Folge wird gesponsert von Fortimel Nutritia. Wusstest du, dass bis zu 80% der Krebspatientinnen im Verlauf ihrer Erkrankung von Mangelernährung betroffen sind und dass wir als Ernährungsfachkräfte einen entscheidenden Unterschied machen können? Und damit herzlich willkommen zum Special der ersten Folge zur Malnutrition Awareness Week, ja, 2025. Und heute habe ich Jennifer Hansen bei mir im Interview. Jenny ist Ernährungswissenschaftlerin und zwar im Medical und Nutritional Science Dachteam bei Nutritia Danone. Letztes Jahr war Jenny auch schon mit dabei und hat uns darauf hingewiesen oder in der Folge erzählt, und zwar der Folge 76, was für Warnsignale oder Symptome es zum Thema Mangelernährung zu beachten gibt, um eine Mangelernährung halt auch frühestmöglichst erkennen zu können. Und heute gibt sie uns Tipps, wie ihr oder wir im Bereich der Onkologie am besten auf die Mangelernährung uns vorbereiten können, um unsere Patientinnen zu unterstützen. Viel Spaß bei der Podcast-Folge. Jenny, welche Patientengruppe haben denn das höchste Risiko für Mangelernährung in der Onkologie?
Studien zeigen, dass die Prävalenz für den ungewollten Gewichtsverlust so zwischen 30% und 80% beträgt und das in Abhängigkeit von der Tumorart, aber auch der Lokalisation und auch dem Stadium der Erkrankung. Und hier sind vor allem Patienten gefährdet, die Tumore im oberen Gastrointestinaltrakt haben, also Ösophagus, Magen oder auch Pankreas. Und am deutlichsten sehen wir den Verlust oder den Gewichtsverlust bei Patienten mit Magenkarzinom. Hier haben mehr als 80% schon bei Diagnosestellung Gewicht verloren und davon 30 sogar wirklich auch schwer an Gewicht verloren. Und wie gesagt, auch eine fortgeschrittene Tumorerkrankung oder eine schlechte allgemeine körperliche Verfassung erhöht das Risiko deutlich für eine Mangelernährung. Aber auch das Vorliegen einer systemischen Inflammation. Die Inflammation spielt nämlich auch bei der Tumorkarexie eine entscheidende Rolle. Das ist ein multifaktorielles Syndrom, bei dem der Gewichtsverlust eine große Rolle spielt, aber auch der Muskelabbau, also Verlust an Muskelmasse und Muskelfunktion, aber eben auch, wenn eine akute oder chronische Inflammation vorliegt. Und gewichtsverlierende Patienten haben eine eingeschränkte Prognose. Also sie sprechen zum Beispiel schlechter auf die antitumorale Therapie an. Das kann Einfluss auch auf die Körperaktivität haben, auf die körperliche Aktivität. Die Muskelmasse, wie gesagt, kann verringert sein. Dadurch kann die Lebensqualität sich verschlechtern. Die Aktivitäten des täglichen Lebens können eingeschränkt sein. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir diese Patienten auch ermitteln, die ein Problem oder die ein Risiko für eine Mangelernährung haben oder eine Mangelernährung schon aufweisen.
Ja, wir hatten ja letztes Jahr auch schon im Podcast zur Malnutrition Awareness Week über Mangelernährung gesprochen und da auch einfach, wie man sie identifiziert. Und da hatten wir ja in der Folge 77 mit der Paulina über Screening-Tools gesprochen. Das heißt, ich würde das jetzt nicht nochmal wiederholen, aber auf jeden Fall auf die Folge verlinken, damit wir nicht so eine Doppelung haben. Aber neben diesen Screening-Tools, was für Parameter gibt es denn sonst noch? Oder wie kann ich die Patientin identifizieren, außer jetzt vom Körpergewicht, sage ich jetzt mal? Das haben wir ja schon genannt jetzt.
Ja, die Screening-Tools, die Paulina im letzten Jahr vorgestellt hat, stellen den ersten Schritt in der Diagnose in der Mangelernährung dar. Das heißt, mit validierten Screening-Tools, wie beispielsweise dem NAS oder dem MAST, können Patienten identifiziert werden, die ein Risiko aufweisen oder bereits eine bestehende Mangelernährung haben. Und im zweiten Schritt können dann die sogenannten GLIM-Kriterien herangezogen werden, um dann auch den Schweregrad der Mangelernährung bestimmen zu können. GLIM steht für Global Leadership Initiative on Malnutrition. Und sie haben sich zum Ziel gemacht, praxisnah und international einheitliche Kriterien zu definieren, um eine Mangelernährung diagnostizieren zu können. Und wenn eine Mangelernährung vorliegt, muss mindestens ein phänotypisches und ein ätiologisches Kriterium erfüllt werden. Zu den phänotypischen Kriterien gehören, wir haben eben schon darüber gesprochen, der ungewollte Gewichtsverlust, aber auch niedriger BMI und die verringerte Muskelmasse. Und zu den etiologischen Kriterien gehört die verringerte Nahrungsaufnahme, aber auch die verringerte Nahrungsverwertbarkeit und das Vorliegen einer Inflammation. Hier können dann Laborparameter wie beispielsweise das CRP oder das Serumalbumin herangezogen werden. Und je nachdem, wie ausgeprägt eines dieser Kriterien ist, spricht man dann von einer moderaten oder von einer schweren Mangelernährung. Und es ist total wichtig, dass diese Kontrollen auch regelmäßig gemacht werden, weil auch schon kleine Veränderungen auf eine Mangelernährung hindeuten können. Deswegen ist es wichtig, immer wieder auch diese Screenings durchzuführen, um rechtzeitig auch die Patienten mit einer Mangelernährung identifizieren zu können.
Okay, dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu den Patientinnen quasi vor Ort. Welche typischen Ernährungsprobleme können denn halt bei Krebspatientinnen auftreten? Und inwiefern ist das unterschiedlich durch die Therapieform, die sie dann erhalten? Also kannst du uns da so Einblicke geben? Auf was muss man sich da vorbereiten?
Ja, du hast es angesprochen, also gerade auch die antitumoralen Therapien haben eine sehr große Auswirkung auf die Ernährungssituation. Das kann schon mal alleine nur vom Tumor kommen, von der Erkrankung selbst, dass Ernährungsprobleme auftreten können, aber eben auch nochmal verstärkt durch die antitumoralen Therapien. Die haben Auswirkungen zum Beispiel auf den Appetit, auf die Nahrungsaufnahme oder auch auf die Verwertung der Nährstoffe. So kann zum Beispiel eine Chemotherapie häufig zu Appetitlosigkeit führen, zu Übelkeit, Erbrechen, aber auch zu Geschmacksveränderungen. Viele Patienten entwickeln dadurch dann auch eine Nahrungsmittelaversion, was dann wiederum natürlich einen Einfluss auf die Energie und die Eiweißzufuhr hat. Bei der Strahlentherapie oder auch wenn eine Operation durchgeführt werden muss, entstehen vor allem organbezogene Nebenwirkungen. Also wenn zum Beispiel die Bestrahlung im Kopf-Hals-Bereich durchgeführt wird, kann Mundtrockenheit oder auch Dysphagien oder auch Geschmacksveränderungen auftreten. Wenn im Bauchraum die Strahlung durchgeführt wird, dann kann Übelkeit entstehen, Erbrechen, aber auch eine Malabsorption. Und gerade bei Operationen und auch bei Strahlungstherapie muss man auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass auch langfristige Folgen daraus entstehen können. Wenn zum Beispiel bei einer Operation ein Teil vom Dünndarm entfernt wird oder ein sehr großer Teil vom Dünndarm entfernt wird, dass dann das auch zu einer generalisierten Malabsorption führen kann oder im Rahmen der Strahlentherapie auch irreversible Schädigungen am Endothel- oder Bindegewebe entstehen kann. Und das somit eben auch ein langfristiges Risiko für eine Mangelernährung darstellt. Und bei der Immuntherapie oder bei den etwas neueren Targeted Therapies, die gelten zwar prinzipiell als etwas weniger zellschädigend, die bringen aber wiederum auch andere Probleme mit sich. Anorexin kann genauso auch zu Mukositis führen, teilweise sehr schwere Diarrhöen, aber hier kann zum Beispiel auch die Leberfunktion eingeschränkt werden. Also es gibt ein Zusammenspiel aus verschiedenen Nebenwirkungen, die häufig dann zu einer sehr starken Reduktion der Energie- und der Proteinzufuhr führen und somit das Risiko für eine Mangelernährung erhöhen. Mir kann es helfen, dass man schon vielleicht frühzeitig mit den Ärzten, mit der Pflege in Kontakt tritt, um gegebenenfalls auch präventive Maßnahmen einzuleiten. Zum Beispiel den Patienten früh an Trinknahrung heranführen, dass wenn es ihm noch nicht so schlecht geht, dass er da vielleicht schon mal die passende Nahrung für sich findet, dass die Akzeptanz und die Compliance dann auch später erhöht werden kann, wenn er für sich die geeignete Strategie oder das geeignete Produkt für sich schon mal findet.
Das klingt sehr, sehr unterschiedlich und individuell, was dann wirklich benötigt wird. Aber gibt es denn so allgemeine Ernährungsempfehlungen für onkologische Patientinnen?
Ja, hierfür können wir uns die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin anschauen. Und hier möchte ich mich vor allem auf den Protein- und Energiebedarf der onkologischen Patienten fokussieren. Der Energiebedarf onkologischer Patienten unterscheidet sich nämlich nicht systematisch von dem gesunder Menschen. Das heißt, die Energiezufuhr sollte zwischen 25 und 30 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht am Tag liegen. Das ist abhängig vom Aktivitätslevel der Patienten. Das heißt, ein immobiler, normgewichtiger Patient sollte eher 25 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zuführen und ein mobiler, normgewichtiger Patient liegt dann eher im Bereich von 30 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Bei der Proteinzufuhr sehen wir hingegen schon einen Unterschied zu gesunden Personen. Gesunde Personen sollen am Tag 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zuführen. Und die Leitlinie für onkologische Patienten sagt hier 1,2 bis 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Auch hier abhängig vom Aktivitätslevel. Bei einer ausgeprägten systemischen Inflammation kann aber auch der Proteinbedarf sogar bis zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag steigen. Und das klingt vielleicht erstmal gar nicht so viel, diese 1,2 bis 1,5. Aber wenn ein onkologischer Patient mit 80 Kilogramm einen Bedarf von 120 Gramm Eiweiß am Tag hat, kann das schon sportlich werden, wenn man vor allem im Hinterkopf hat, dass die Patienten ja viele Symptome aufweisen, über die wir ja eben schon gesprochen haben, die die Nahrungszufuhr, aber auch die Proteinzufuhr erschweren, kann das natürlich schon sehr schwierig werden, in solche hohen Bereiche auch reinzukommen.
Und im Bereich Vitamine, Mineralstoffe, vielleicht einmal der Vollständigkeit halber, da sagt die Leitlinie, dass es eigentlich keine besonderen Empfehlungen für onkologische Patienten gibt, sondern die orientieren sich eigentlich eher an den Empfehlungen auch für Gesunde. Und da sollte man dann eher schauen, ob es vielleicht einen Mangel von einem bestimmten Nährstoff gibt, dass man da dann gezielt intervenieren kann. Aber da gibt es jetzt keine allgemeingültige Empfehlung, sogar wird eher abgeraten von zu hohen Vitamin- und Mineralstoffzufuhren.
Gibt es denn bestimmte Lebensmittel oder auch Zubereitungsarten, die man jetzt bei diesen, ich sag jetzt mal, vielfältigen Nebenwirkungsmöglichkeiten anwenden kann? Also vielleicht hast du ja ein paar Tipps, die man mit in die Praxis nehmen kann.
Ja, du hast es schon erwähnt, die Nebenwirkungen sind wirklich sehr vielfältig. Und da sollte man auch immer wieder schauen und auf das Symptom einzeln eingehen. Was ist die Ursache? Wie kann man die Ursache beheben? Wenn man die Ursache nicht beheben kann, wie kann man aber Abhilfe leisten, um das Symptom etwas zu lindern? Zum Beispiel bei Schleimhautreizungen oder Schleimhautentzündungen helfen weiche, lauwarme oder gekühlte Speisen. Kleine Portionen mit dem Babylöffel oder das Trinken mit einem Strohhalm können dazu beitragen, die Schmerzen beim Essen zu lindern, einfach weil die Schleimhaut ja dann nicht so sehr gereizt oder beansprucht wird. Auch das Lutschen von Eisstückchen oder gefrorene Ananas kann beruhigend wirken. Achtung aber hier bei Patienten in Behandlung mit Oxaliplatin, die sollten das nicht bekommen. Scharfe, saure, kantige Lebensmittel, wie beispielsweise Zitrusfrüchte, Chips oder Tomaten, sollten eher vermieden werden, weil die natürlich auch die Schleimhaut nochmal weiter reizen können. Bei Inappetenz helfen kleine, häufige Mahlzeiten. Da ist es zum Beispiel super, wenn man kleine Snacks in Reichweite irgendwo in der Wohnung verteilt hat, an die man immer wieder rankommen kann. Man sollte eher geruchsarme Gerichte zubereiten und vor allem auch Gerichte, die nicht so viel Arbeit machen. Zu den Mahlzeiten am besten kleine Trinkmengen nur nehmen, da die einfach nicht so schnell sättigen. Je nachdem, was auch die Ursache für eine Inappetenz sein kann, zum Beispiel wenn ja, man einen metallischen Geschmack im Mund hat oder auch geschmacks- oder geruchssensibel ist, sollte man hier auch auf, ja, wie gesagt, geruchsarme Gerichte zurückgreifen, Lebensmittel, die nicht so reizen. Wenn Trinknahrung verwendet wird, kann ich hier zum Beispiel unsere Fortimer Compact Protein Range empfehlen. Wir haben hier besondere Sensation-Geschmacksrichtungen, die einen kühlenden Effekt haben können und einfach so ein bisschen Erleichterung dann bei Schleimhautreizungen oder auch bei einem bitteren metallischen Geschmack im Mund haben können. Aber auch eine neutrale Variante, wenn Patienten besonders sensibel gegenüber von Geschmack oder Geruch sind, die dann einfach hier ein bisschen unterstützen können und mit zu den Lebensmitteln dazugegeben werden können. Bei Übelkeit oder Erbrechen wird empfohlen, eher kleinere Schlücke zu trinken. Auch hier können eventuell Wassereis oder Eiswürfel helfen. Auch hier wieder Achtung, nicht bei Patienten mit Oxaliplatin. Auch hier geschmacksneutrale Lebensmittel, wie beispielsweise Zwieback oder Kartoffeln, können zur Milderung der Symptome beitragen. Essensgerüchte sollten vermieden werden, einfach damit ja, die Übelkeit oder auch das, ja, die Übelkeit nicht weiter gefördert wird. Bei Diarrhöen sind stopfende Lebensmittel wie beispielsweise Bananen oder Haferschleim empfehlenswert. Auch Elektrolytlösungen oder bindende Ballaststoffe wie Flohsamenschalen können unterstützen, aber hier aufpassen, dass keine Wechselwirkungen mit Medikamenten entstehen. Und es ist total hilfreich, wenn man sich mit dem Patienten regelmäßig hinsetzt, vielleicht ein Tagebuch führt über die Symptome, welche Lebensmittel wurden vertragen, welche Getränke, damit man einfach weiß, was man in Zukunft gut verwenden kann oder ob man da vielleicht nochmal eine Stellschraube hat, an der man was verbessern kann. Und da es ja wirklich viele Nebenwirkungen gibt und viele Ideen, wie man da unterstützen kann, möchte ich auch nochmal auf unsere Webseite verweisen. Hier ist das ganz schön nochmal aufgeführt, welche Tipps es bei verschiedenen Nebenwirkungen gibt. Da kann man auch sehr gerne jederzeit nochmal nachlesen.
Super, danke Jenny, die werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Wenn jetzt die normalen Lebensmittel dann nicht mehr ausreichen, oder ab wann weiß man, dass die normalen Lebensmittel nicht mehr ausreichen und man dann gegebenenfalls Supplemente dazu nehmen sollte?
Da kann man sich ganz gut das Stufenschema aus der DGEM-Leitlinie anschauen. Im ersten Schritt guckt man sich genau an, immer ein Assessment. Was wird vertragen? Was wird nicht so gut vertragen? Wie kann man die normale Ernährung zum Beispiel modifizieren, indem man zum Beispiel die Konsistenz anpasst oder mit Eiweißsupplementen die Nahrung anreichert? Und wenn das nicht mehr ausreicht, die orale Ernährung oder eben auch die Anreicherung nicht mehr ausreichen, dann kann man im zweiten Schritt medizinische Trinknahrung integrieren, zum Beispiel unsere Fortimel-Trinknahrungen. Die sind vollbilanziert, können verordnet werden. Und gerade hier, ich hatte es ja schon erwähnt, für onkologische Patienten vor allem proteinreiche Lebensmittel, also auch unsere proteinreichen Trinknahrungen sind hier von Vorteil. Hochkalorische Produkte gibt es in veganen Varianten, gibt es zum Löffeln, gibt es mittlerweile auch in Herzhaft, also wirklich lecker, vielfältig einsetzbar, sodass man auch hier eine gute Abwechslung hat und auch die Compliance erhöht werden kann. Lässt sich super als Zwischenmahlzeit ergänzen und sollte am besten auch in den Einnahme- bzw. Medikamentenplan eingetragen werden, sodass dann auch immer wieder daran erinnert wird, dass die Patienten das auf jeden Fall auch verwenden. Wenn die orale Ernährung, also die Anreicherung, die normale Kost plus Trinknahrung, wenn das auch schon nicht mehr ausreicht oder man weiß, über einen längeren Zeitraum wird es eine unzureichende Nährstoffzufuhr geben, also weniger als 60% des Bedarfs, oder wenn die Schluckstraße im Strahlengebiet liegt, wenn der Patient aufgrund der Bestrahlung zum Beispiel nicht ausreichend essen kann, weil die Bestrahlung im Kopf-Hals-Bereich stattfinden wird, dann sollte eine percutane Sonde gelegt werden und über enterale Ernährung vielleicht zusätzlich im ersten Schritt, wenn das auch nicht ausreicht, zusätzlich dann komplett enteral ernährt werden. Hier sollte man darauf achten, je nachdem wie die Ernährung zuvor war, dass man diesen Kostaufbau auch schrittweise macht. Gerade die enterale Ernährung kann auch flexibel, mobil stattfinden, wenn man zum Beispiel sich die Nahrung in den Rucksack packt und das mitführt. Genau. Und immer, wenn auch der Magen-Darm-Trakt noch ausreichend funktioniert, sollte immer erst eine enterale Ernährung angeboten werden oder ist die immer vorzuziehen. Und wenn die orale Ernährung oder eine enterale Ernährung nicht mehr ausreicht oder wie gesagt, der Magen-Darm-Trakt nicht mehr intakt ist, dann kann im letzten Schritt auf eine parenterale Ernährung zurückgegriffen werden. Auch die vielleicht erstmal nur unterstützend und gegebenenfalls dann alleine.
Danke, Jenny, für diesen guten Rundumblick. Aber wenn du einen einzigen Tipp unseren Ernährungsfachkräften geben könntest, in diesem Setting zu arbeiten mit dieser Patientengruppe, welcher wäre das?
Frühzeitig die Patienten an die Ernährungstherapie heranführen. Also findet die Patienten, screent die Patienten, weil nur wenn die Patienten auch einen guten Ernährungszustand haben, mithilfe der Ernährungstherapie, nur dann kann auch die Therapieverträglichkeit verbessert werden. Es trägt zu einer besseren Lebensqualität bei und auch zu einer längeren Überlebenszeit. Deswegen essen und trinken, was vertragen wird, was gut tut, jede Kalorie zählt.
Vielen lieben Dank, Jenny. Und das war jetzt unsere erste Folge zur Malnutrition Awareness Week 2025. Am 14.11. kommt noch eine Folge zum Thema Neurologie, also verpasst ihr auf gar keinen Fall. Und wenn ihr diese Podcast-Folge hilfreich fandet oder an einen Kollegen oder eine Kollegin gedacht habt, gedacht habt, ja, das könnte hilfreich sein, auch für diese Person, good to know, dann sendet die Folge sehr gerne weiter und bewertet den Podcast. Und alle Sachen, also alle genannten Links und so weiter, genannten Organisationen, haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Mich erreicht ihr unter dietyourbrain@web.de per E-Mail oder aber bei Facebook und LinkedIn. Und falls das ganze Thema Mangelernährung noch für euch ja ein bisschen unbekannt ist, wir hatten es schon angeteasert. Letztes Jahr haben wir ja auch schon 3 gemeinsame Podcast-Folgen zu dem Thema gemacht. Alle Basics, die ihr wissen müsst, dann hört da gerne rein.